Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Jeremias Burch bei mir zu Gast. Er ist Mitgründer von Evolut, der sich im Bereich von der BIM, also Building Information Modeling, spezialisiert hat. Jeremias, herzlich willkommen.
Hallo Stefano, danke vielmals für die Einladung.
Danke dir, dass du dabei bist. Jeremias, ich gebe dir gerade schnell das Wort. Hast du noch Ergänzungen zu dir?
Ja, zwei, drei Sachen gäbe es vielleicht noch. Auch Jeremias Burch, ich habe ursprünglich Zimmermann gelernt, nachher Wirtschaftsingenieur studiert, habe weggewählt von der Baubranche, das ist mir nicht ganz gelungen. Bin dann lange auch während dem Studium bei der Enkli AG gewesen, fast 10 Jahre, habe dort bin ich in einem Team tätig gewesen, wo die modellbasierten Prozesse, eben die BIM-Prozesse, aufgebaut und implementiert hat. Und jetzt seit rund 2 Jahren mit 2 Geschäftspartnern selbstständig und wir unterstützen eben planende Architekten, Firmen aus der Baubranche, die eben wenn modellbasiert arbeiten, dass sie das zu Boden bringen und in Zukunft so können unterwegs sein.
Sehr schön. Das modellbasierte Arbeiten, auch BIM genannt. Kannst du das mal für Zuhörer und Zuhörerinnen so erklären, dass man es nachvollziehen kann, was es überhaupt ist?
Ich probiere es so zu erklären. Das ist ein Thema, das recht gross ist und beziehungsweise gross kann gemacht werden. Ich versuche es mal einfach zu behalten. 2D-Pläne in der Baubranche, das können alle. So schafft man es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten oder noch länger. Und mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist es auch möglich, dass man eben nicht mehr 2D-Pläne macht, sondern dreidimensionale Gebäudemodelle, also das Ganze aufmodelliert. Und dort kann man auch Informationen hinterlegen und dann kann man plötzlich mit diesen Daten anfangen. So ein naheliegendes Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Angebot machen will für, sagen wir jetzt, Holzbauleistungen, dann ist das doch noch öfters so, dass man von Hand anhand von 2D-Plänen ausmisst, wie viel Fläche man zum Beispiel muss bringen von einer gewissen Wand oder von einer Decke. Und wenn man jetzt so ein Modell hat, dreidimensionale Gebäudemodell, und dann noch mit dem Einschaft, also mit der Information und sagt, hey, du bist ein Holzbauwand, dann kann man dort eine Auswertung rausziehen, wo man dort die Fläche von dieser Holzbauwand hat. Und das ist jetzt ein Beispiel. Unter dem Strich geht es darum, dass man mit diesen Modellen arbeiten kann, Informationen hinterlegen und dass man dann das für verschiedene Auswertungen, Simulationen kann brauchen oder auch für Kommunikation zum Beispiel.
Okay, also das heisst, ich kann dort gewisse Informationen hinterlegen, wo mir eigentlich gerade einen Wert rausgenerieren, zum Beispiel von einer Fläche, von dieser Wand, die du jetzt vorher erzählt hast, ohne dass ich das jetzt manuell von Hand auf diesen 2D-Plänen muss selber ausmessen.
Genau, das ist so ein sogenannter Anwendungsfall. Also die Geometrie im Raum, die Wand weiss, ich bin 10 Meter lang, ich bin 3 Meter hoch, Ich habe vielleicht noch 2 Fenster drinnen von 2 auf 2 Meter und durch das hat sie die Fläche. Und dann kann ich dieser Wand noch sagen, hey, du bist eine Wand. Also rein im digitalen Raum ist es einfach eine Geometrie. Und dann muss man noch sagen, hey, du bist im Fall eine Wand. Und dann kann man das wie zuordnen und so rausfiltern, dass man die Menge hat. Es ist aber zum Beispiel auch möglich, wenn man in einem Bauprojekt gibt es immer verschiedene Disziplinen, die drinnen sind. Also es gibt zum Beispiel einen Holzbauer, also einen Holzbauingenieur, es gibt auch einen Baumeister, einen Bauingenieur und es gibt zum Beispiel Haustechniker, Haustechnikplaner. Und das sind oft oder in den meisten Fällen unterschiedliche Personen. Und die tun nachher einzelne Modelle aufbauen. Das heisst, es gibt ein Modell mit zum Beispiel Sanitärleitungen und es gibt Modelle mit statischen Stützen beispielsweise. Und dann kann man die auch im digitalen Raum kollidieren, dass man merkt, oh, da geht eine Leitung durch eine tragende Stütze durch, dass man eigentlich schon in der Planung merkt, hey, da haben wir ein Problem zwischen unseren 2 Disziplinen, das müssen wir bereinigen, dass man so Fehler vermeiden kann, wo man sonst auf der Baustelle würde antreffen und wo nachher viel teurer wäre, weil man vor Ort muss irgendetwas ändern, längere Bauzeit hat etc. Also die Modelle, die können für verschiedene sogenannte Anwendungsfälle eingesetzt werden.
Okay, also da sehe ich zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus der Stromerbranche, als Elektroinstallateur. Und das muss man natürlich schon sagen, jedes Mal auf der Baustelle, wenn wir irgendetwas hatten, wo Kernbohrung hat müssen gemacht werden, dann hat man, wie es so ist, immer eine Leitung verwischt. Also ein Rohr verwischt. Also Stromrohr oder ein Elektrorohr. Und mit dieser Methode könnte man es natürlich irgendwo durch auch einschränken oder eben, man könnte Aussparungen machen, wahrscheinlich, wo dazu würde führen, dass ich dort durch gar nicht mit den Leitungen komme oder kann durchfahren, so muss ich sagen.
Genau, ja. Also kann man die Fehler vermeiden. Und jetzt könnte ich dir noch ganz viel so Anwendungsfälle erzählen, oder? Es gibt auch Möglichkeiten, die Daten nachher im Betrieb innen zu brauchen, wenn man mal gute Daten hat. Dass man dort zum Beispiel auch später kann nachvollziehen, hey, was ist das für ein Fenster oder irgendwelche technische Anlagen, dass man sogar mit diesen Daten im Betrieb kann arbeiten. Es gibt aber verschiedene Disziplinen, zum Beispiel gerade der Holzbau, wo ich ein bisschen herkomme, wo mit diesen Modellen nachher Maschinen du da steuern, also dass gerade anhand von diesen Modellen nachher auch produziert wird. Also unter dem Strich ist es so ein bisschen der Schritt von der konventionellen Planung und Ausführung in die digitale Welt rein, wo, wie es so ist in diesem Bereich, in ganz viele Möglichkeiten aufgehen, wie man damit kann arbeiten, was man damit macht. Und jetzt wäre es aber zu einfach, wenn es so leicht würde funktionieren und man einfach den Schalter umlegt und nachher so unterwegs ist, auf dem Markt dann, dass das wirklich nachher funktioniert, gibt es natürlich auf verschiedensten Ebenen viele Herausforderungen, die es da zu bewältigen gibt.
Also du hast ein gutes Stichwort erwähnt, das hat ja mit Digitalisierung zu, und das geht es ja auch in diesem Podcast, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Und es gibt verschiedene Facetten natürlich von Digitalisierung. Ist denn das die gleiche Person, also jetzt kennt man es von Architekten, die Pläne zeichnen, 2D, ist denn das BIM immer noch die gleiche Person oder arbeiten da mehrere an einem Projekt zusammen oder wie muss ich mir das so ein bisschen vorstellen?
Es sind unter dem Strich die gleichen Personen, es braucht aber neue Kompetenzen. Und dort kann es durchaus sein, dass es gewisse Verschiebungen gibt von den Rollen oder von den Kompetenzen. Aber es zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass zum Beispiel Zeichner und Zeichnerinnen, also die 2D-Pläne gemacht haben, auch die prädestinierten Personen sind, um in Zukunft so dreidimensionale Modelle aufzubauen. Und das sind auch die das heute in den meisten Fällen machen. Dort, wo es nachher aber spannend wird, ist eigentlich, man will mit Daten arbeiten in diesen Projekten, oder? Und damit die Daten aber in das Modell reinkommen, müssen eigentlich die Projektbeteiligten irgendwie in den Prozess integriert werden, dass eigentlich von allen Leuten in diesem Projekt halt das Wissen möglichst ideal in die Modelle reinfließt, damit man nachher eben den Datengehalt von diesen Modellen einerseits aufbringen kann, dass man mehr mit diesen Daten arbeiten kann und dass man auch Qualität aufbringen kann. Dort gibt es nachher eben von der Rolle, wie die Leute in den Prozess integriert werden etc., gibt es nachher echt die grösste Verschiebung gegenüber dem konventionellen Plan und Bauen.
Okay. Also neue Kompetenzen heisst auch irgendwo durch, dass ich mir ja neues Wissen muss aneignen als Zeichner, Zeichnerin. Sind die offen, oder was ist so deine Erfahrung? Sind die offen dafür oder stößt man da auch ein bisschen durch neue Technologien auf einen gewissen Widerstand in diesem Segment?
Also man stößt immer wieder auf Widerstand, teilweise auf viel Widerstand. Ich würde jetzt gerade sagen, bei den Leuten, die modellieren, die sind meistens relativ offen oder sehr offen. Gerade auch die Jungen, die frisch von der Ausbildung kommen. Oder wenn du ein 3D-Modell kannst aufbauen gegenüber einem 2D-Plan, das geht schon fast in Game rein teilweise. Oder? Du kannst dich ganz anders in dem Raum bewegen und es gibt mega viele Sachen, die man damit machen kann. Dort, wo ich die grosse Herausforderung sehe, ist wirklich das Bauwissen. Also das technische Wissen, das müssen wir auch können in die Modelle reinbringen. Die Leute müssen das auch anschauen. Und das sind dann meistens Leute, die schon viele Jahre in der Baubranche unterwegs sind, die einen unheimlichen Erfahrungsschatz mitbringen und wo sich die aber vielleicht ein bisschen schwer tun, dass sie den Weg in die digitale Welt finden. Also ich habe gerade vor einer Woche eine Fachplanersitzung gehabt, wo jetzt konkret ein Elektroplaner dabei ist, wo eher neu ein bisschen die 3D-Welt reinkommt und dort eigentlich sehr viel Vorbehalte hat. Und ich habe während der Sitzung aber gemerkt, wie er fachtechnisch so ein unglaubliches Wissen hat. Wenn ich jetzt würde bauen, dann würde ich da gerne dabei haben. Einfach nur vom Fachwissen und er mitdenkt und über seine Grenzen rausdenkt und das ist richtig wertvoll und cool gewesen. Und irgendwo aber auch ist es mega schwierig, zum Inhalt auch in die digitale Welt reinzubringen. Weil es ist einfach so, wir wollen nicht mehr in den 2D-Plan, wo nachher die Konzepte drauf sind, sondern wir wollen die Modelle, wir wollen mit diesen Daten arbeiten. Das ist eine ganz grosse Herausforderung, dass wir alle können mitnehmen und auch in den Prozess integrieren, irgendwo Kompetenz aufbauen. Und das macht das ganze Thema schon schwierig. Und das ist auch so, dass wir in der Baubranche unheimlich fragmentiert sind. Also wir sind angewiesen auf ganz viele verschiedene Personen im Bauprozess innen, oder? Von verschiedenen Planern, ausführenden Firmen. Und irgendwo müssen alle ein bisschen mitkommen, damit man eben kann digital arbeiten. Und das erlebe ich schon als grosse Herausforderung, dass wir dann in so hybride Projektkonstellationen kommen. Was teilweise auch herausfordernd ist, wenn man irgendwo Sachen dann gleich noch 2D hat und andere Sachen 3D. Also das ist schon ein grosses Thema mit diesen Kompetenzen, Leute mitnehmen, Leute ausbilden etc.
Okay, also heisst das auch, oder ich höre es so ein bisschen wieder raus, einerseits müssen die Leute irgendwo durch auch gecoacht werden oder begleitet werden, ist vielleicht auch eine Dienstleistung, die man macht. Und die andere Frage, die mich würde interessieren, ist, wie nehmt ihr denn die Leute mit? Gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, ja, wenn jemand eine gewisse Zurückhaltung hat, dann gehen wir in einer gewissen Art und Weise vor? Oder
kannst du ja
vielleicht ein bisschen tiefer reingehen?
Also ein grosser Teil von unseren Dienstleistungen, wir haben Dienstleistungen so ein bisschen nach einem Digital Transformation Framework aufgebaut, wo man sagt, hey, es geht darum, dass man mit Daten schafft, die sind eben im Zentrum. Da haben wir rundum Menschen, die integriert werden. Wir haben eben noch Prozesse, wir haben Technologien. Und dort haben wir unsere Dienstleistungen, wo wir eigentlich alle Sektoren abdecken. Weil wenn man nur etwas abdeckt, also wenn man nur Software hat, dann ist es einfach nicht gemacht. Oder es muss irgendwo auch in Prozesse integriert werden, die Leute können damit umgehen. Das heisst, wir haben ein gesamtheitliches Konzept, wo wir viel Wert darauf legen, dass wir eben auch die Menschen mitnehmen. Und wir versuchen wegen dem, wenn wir in Projektbegleitungen sind, auch die Anforderungen abzustufen. Das ist ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen, wo steht die Baubranche heute, wo sind wir heute in diesen Projekten unterwegs, was sind Leuchtturmprojekte, die zeigen, was theoretisch alles möglich wäre, wo steht das technologische Potenzial, wo 10 Schritte weiter vorne ist. Und wir versuchen so zurückzunehmen, dass wir im Projekt entsprechend und den Leuten entsprechend mal die ersten Schritte machen. Ganz banal, es ist eine Koordination mit verschiedenen Modellen. Wenn man aber noch nicht mit diesen Modellen auf die Baustelle geht, das erlaubt noch ein bisschen Spielraum, oder? Da dürfen noch Fehler passieren in dem Modell, ohne dass man nachher auf der Baustelle Probleme hat. Und wenn die Leute neu so sattelfest sind, dann macht es vielleicht Sinn, dass man sagt, hey, wir uns koordinieren, aber gehen noch nicht auf die Baustelle raus. Und dass man dort echt die Anforderungen abschraubt und Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und wir merken da aber schon, dass die dann eben schon ein bisschen auf dem Markt sind, die werden dann wie anfangen aussortieren, wenn andere Firmen rundherum halt die Kompetenz nicht haben, dass sie die dann vielleicht in einem Projekt nicht mehr anfragen, zum Beispiel. Und etwas anderes, was man auch beachtet, ist so ein bisschen vom Wirkungsfeld, wo man selber hat oder wo man auch als Firma hat. Es gibt viele, wo das so ein bisschen, ja, die anderen sind ja noch nicht so weit oder so ein bisschen die Verantwortung rausgeben und ja, die anderen müssen zuerst und dann müssen wir. Und da versuchen wir bei unseren Kunden wie zu schauen, hey, wo ist euer Wirkungsfeld? Wo könnt ihr mit datenbasiertem Arbeiten, mit diesen Modellen, konsequent arbeiten, ohne dass ihr abhängig seid von äußeren Einflüssen und von anderen Firmen, dass ihr euren Weg könnt gehen, eure Leute mitnehmen und ihr euch könnt entwickeln. Weil am Schluss müssen das eigentlich alle machen. Und dann hast du, wenn du es zusammenbringst, auch überall die Kompetenzen, dass eben die einzelnen Firmen das zusammenbringen. Und dass wir dort wie den Kunden auch die Verantwortung geben und ihnen auch Potenzial zeigen, so, hey, look, da könnt ihr auf den Weg gehen und da könnt ihr euch schon vorwärts bewegen. Also, mein Input zum Schluss, dass wir wirklich das Ganze als, wegen dem heissen wir auch Evolut, also einen gewissen Evolutionsprozess. Es geht nicht darum, dass man von heute auf morgen gerade zu den Top-Cracks in diesem Bereich gehört, sondern dass unsere Kunden und die Firmen einfach jeden Tag wieder ein kleines Schritt weitergehen. Und bis Ende Jahr ist man viele kleine Schritte weiter und merkt so, hey, wow, wir haben wirklich einen Fortschritt gemacht, ohne dass eine Überforderung rum war.
Okay, spannend. Du hast vorher von ich sage jetzt mal, der Share, dem Spalt, dem Gap zwischen der alten Welt und der neuen Welt erzählt. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Projekte gibt es denn? Und du hast dem Leuchtturmprojekt gesagt. Wie viel gibt es von denen? Wenn nicht in absolute Zahlen, einfach so ein bisschen, damit das ein bisschen greifbarer wird oder ist. Gibt es viel von denen?
Das ist eine gute Frage, weil ich bin am Ende vom Tag in einer Bubble. Also in meiner Welt gibt es nur noch die. da kann ich vielleicht ein bisschen mehr auf die Erfahrungen noch von meiner Zeit bei der Enkel AG zurückgreifen, weil ich dort eigentlich ausgeliefert gewesen bin im Sinn von den Projekten, die von aussen reingekommen sind. Die sind so gekommen, wie sie gekommen sind und die haben wir so müssen nehmen. Und Projekte, die wirklich umfangreich Modell gefordert gewesen sind und wo man klar von der Gesamtprojektleitung auf die Schiene gegangen ist, würde ich jetzt sagen, ist irgendwo vielleicht bei 10%. Und da gibt's viele Projekte, wo, oder sagen wir 20-30%, wo vielleicht einzelne Planer oder so ein bisschen in die Richtung gehen und wie andere Firmen suchen, die ein bisschen mitziehen. Und die traurige Realität ist aber schon, ich würde sagen, es gibt noch ganz viele, wo schon herkömmlich noch laufen. Ja.
Was ist denn die Herausforderung? Also, wieso tut man in der heutigen Zeit von Digitalisierung nicht rein, ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht tendenziell auf das setzen, aufs BIM setzen und halten nur am alten Anführungs- und Schlusszeichen fest?
Ich glaube, das sind ein bisschen zwei Sachen. Das eine ist schon die Herausforderung, dass der Schritt zum modellbasierten Investitionen mit sich bringt, da muss man auch zuerst am Anfang ein bisschen Lehrgeld zahlen. Also es ist nicht einfach etwas, ein Produkt, das man kaufen kann und dann legt man los und dann hat man gerade den Return on Invest, sondern es schwingt schon auch mit, dass man irgendwo eine Firma strategisch ausrichtet. Und das ist auch das Spannende, also wenn ich auch Umfragen mache oder so und frage, hey, ist das ein Hype, das Ganze beim Thema, dann sagen ganz, ganz wenige so, ja, das ist ein Hype. Also das Bewusstsein ist mega rum, hey, das kommt. Und dort ist aber, ja, es muss dann wirklich auf die strategische Agenda und man muss bereit sein, eben den Evolutionsprozess, die kleinen Schritte auch ein Zeitchen zu machen und hartnäckig an dem Draht zu bleiben. Und da sind wir sicher auch von den Firmengrößen etc., vielleicht auch KMU-Bereich, kleinere Unternehmungen, ist das schon etwas Grosses, ein grosses Thema, wo meistens auch das Wissen fehlt, wo man überhaupt erst so anfangen damit. Und dann würde ich sagen, die Baubranche an sich, wirklich eine grosse Herausforderung ist die hohe Fragmentierung. Dass man sofort in einem Projekt mit 5-6 Firmen konfrontiert ist, das geht unheimlich schnell. Und viele Firmen haben langjährige Partner, wo sie miteinander unterwegs sind und wissen, hey, das funktioniert. Und die Tendenz ist wirklich, was eigentlich mega schön ist, die meisten Kunden bei uns sagen am Anfang in dem Projekt, jetzt aus meiner Perspektive, wo voll in die Richtung gehen in den Projekten, für mich ist klar, die digitale Kompetenz ist für mich ein Schlüsselkriterium in der Auswahl von der Projektpartner. Und bei unseren Kunden ist das aber am Anfang nicht das Schlüsselkriterium, was ich verstehe, weil die haben auch persönliche emotionale Bindung mit ihren Partnerunternehmen. Und meistens ist so nach dem dritten Projekt, wo man mit Partner gemacht hat, wenn die nicht spuren, sage ich jetzt mal, und nicht wirklich auch die Chance packen, zum vorwärts zu kommen, dann können auch unsere Kunden aussortieren und sagen, hey, wir machen das zu einem Schlüsselkriterium. Das heisst, es braucht natürlich Zeit, weil so ein Projekt läuft auch lang. Aber von der Tendenz her ist es so, dass sich die Spreu von der Weizen wird trennen die nächsten Jahre, die die Chance packen. Und nachher, denke ich, wird es wirklich Projekte geben, wo das Schlüsselkriterium ist, hast du die Kompetenz oder nicht. Und die sie nicht haben, können nachher mit anderen Projekten gehen, wo langfristig einfach immer weniger werden.
Ja, das geht so ein bisschen im Bereich von der digitalen Transformation, wo du jetzt so da ansprichst. Ist ein Unternehmen auch bereit, strategische Entscheidungen zu treffen und natürlich dann anhand von dem, und eine strategische Entscheidung kann sein, ja, ich will ins BIM investieren. Natürlich kostet mich das Geld, mit dem Ziel aber langfristig mich in dem Bereich zu transformieren, also von der 2D-Planung hin zu 3D, sprich BIM, oder? Also das kann natürlich eine Transformation sein. Natürlich, die Transformation, die braucht Zeit, die braucht Kompetenzen, die braucht Begleitung. Es hat prozessuale, strategische, organisatorische Auswirkungen. Das ist völlig richtig. Aber ich meine, das ist ein Grundsatzentscheid, das ist ein strategischer Entscheid. Und ich weiss nicht, wie du das wahrnimmst, Jeremias, aber bei mir ist es so, oder meine Wahrnehmung ist es so, dass viele KMUs gar nicht Strategie haben, also eine Unternehmensstrategie. Die sind so im operativen Geschäft, mit dem operativen Geschäft beschäftigt, dass sie natürlich sich die Zeit gar nicht nehmen, strategische Entscheidungen zu treffen oder geschweige irgendwie einmal strategische Diskussionen zu machen. Erst, wenn es dann so weit ist, aber dann ist es vielleicht schon zu spät.
Ich würde das eben so einschätzen, ja. Also, aber es ist ein strategischer Entscheid. Wir sagen immer, es ist ein Marathon, es ist nicht irgendein Sprint. Ja. Also, es ist wirklich ein Weg, wo man sich darauf begibt. Und das muss man wie mal eingeordnet haben in einem grösseren Kontext. So, hey, gehen wir in die Richtung? Da muss es gut fundiert, strategisch entschieden werden. Und dann muss man sich auf den Weg machen nachher, ja. Und ich verstehe aber schon, wenn ich sehe, was alles gemacht wird und auch wie viel Fallstrick das es gibt in diesen digitalen Themen. Also ich kenne Projekte, wo viel Geld in irgendwelche neue Tools investiert worden ist, in irgendwelche Implementierungen, und die Tools kommen nicht zu fliegen. Also der Return trifft nachher auch nicht ein. Also es ist wirklich, wenn man sich auf den Weg begibt, ist nicht garantiert, dass man erfolgreich alles macht. Auf der anderen Seite ist es sicher so, wenn man es nicht macht, ist garantiert, dass es nicht wird erfolgreich sein. Also, man muss es ein bisschen gehen. Aber darum empfehlen wir wirklich auch, oder dass es so langfristig ist, das kann einem ein bisschen Ruhe reinbringen. Dass man sagt, hey, wir nehmen wirklich einen Schritt umeinander. Und man schaut mit den Investitionen, wo man macht, dass man dort merkt, dass der Return auch raus schaut. Und das ist nachher auf Firmengrösse. Ja, oder wenn eine kleinere Firma halt weniger Budget hat, dann lohnt es sich, dass man das Budget auch wirklich schlau einsetzt. Und wenn man es schlau eingesetzt hat, dann soll ja das wie wieder Freiraum geben, wo dann wieder Ressourcen freischaufelt, dass man den nächsten Schritt kann gehen kann und dass man sich auch so kontinuierlich kann weiterentwickeln. Aber es lohnt sich schon, wenn das wohl überlegt ist, was man da macht und sehr bewusst das Ganze steuert und nicht einfach sagt, jetzt müssen wir digital, jetzt kumpeln wir drin und faustet mal etwas, ein bisschen in dem Stil.
Ja, genau. Also du sprichst etwas ganz Wichtiges und Essentielles an. Also ich meine, eine strategische Entscheidung, die wird in der Regel von der Geschäftsleitung gefällt, das ist richtig. Aber man sollte auch Schlüsselpersonen mit ins Boot nehmen, also Stakeholder, wie es so schön heisst, die eigentlich das dann auch nutzen, das Tool. Weil in den seltensten Fällen ist der Geschäftsführer der, der dann das Tool nutzt, sondern das sind dann eben Projektleiter oder halt einfach Planer oder Zeichner oder wer auch immer. Und dort muss man die Leute mitnehmen. Und jeder ist in der Entwicklung an einem anderen Punkt. Es gibt Leute, die ein bisschen entwickelter sind. Es gibt Leute, die natürlich ganz im Anfangsstadium sind und natürlich einen gewissen Respekt haben von dieser ganzen Digitalisierung. Weil es tönt immer so, als ob mir irgendwie jemand die Arbeit wegnehmen würde. Aber um das geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht eigentlich um die Effizienzsteigerung. Und dort möchte ich eigentlich dann nachher noch schnell darauf eingehen, inwiefern, dass man vielleicht auch messbare Effizienzsteigerung anhand von BIM hat können nachweisen vielleicht, oder ist das vielleicht effektiv auch bemerkbar? Das würde mich dann noch interessieren. Aber nochmal schnell zum Tool. Genau, also Tourenboxen, Top-Down-Ansatz. Ja, der Chef hat entschieden und jetzt wird das einfach so gemacht. Das ist die seltenst gute Lösung oder die wenig gute Lösung in so einem Projekt. Ja, absolut.
Das sehe ich auch so. Und das Zusammenspiel Top-Down, Bottom-Up, das ist für mich ganz ein zentraler Punkt. Sagen wir jetzt, wir tun nur Bottom-Up etwas pushen. Das können Einzelfiguren sein in einem Unternehmen, wo in ihrem Bereich Potenzial sehen, vielleicht in ihrer Abteilung in der Potenzial sehen oder wie auch immer, dass man strukturiert ist. Und dann wird das Thema pushed. Das ist grundsätzlich sehr gut, weil man sehr praxisbezogen ist. Weil man wirklich auch oft Potenzial da sieht, das einem im Alltag unterstützt. Die Gefahr dort ist ein bisschen, dass man in dem Pushen von dem Fortschritt vielleicht nur eine Perspektive einnimmt. Wenn man in Unternehmen gegliedert ist, in Abteilungen, in Bereiche hinein, dann gibt es schnell ein gewisses Silo-Denken, weil man einfach im Alltag sich dort drinnen bewegt. Und wegen dem ist es eben gerade so wichtig, dass das Top-Down irgendwo richtig vorgegeben wird, dass das Top-Down ein strategischer Entscheid ist, wo man sagt, hey, die geht's hin. Und es kann nachher tatsächlich sein, dass vielleicht in der einen Abteilung, aus der Abteilungsperspektive, etwas ein bisschen negativer ausfällt und sogar mehr Aufwand gibt. Aber in einer Abteilung nebendran gibt's vielleicht den dreifachen Benefit dafür. Also, unternehmerisch macht's nachher absolut Sinn, aber es geht eine gewisse Verlagerung. Jetzt ganz konkret auf das Thema BIM bezogen, aufs modellbasierte Arbeiten. Wenn jetzt die modellieren, damit die Modelle super strukturiert sind, für Kostenplaner, damit die Mengen nicht mehr von Hand ausmessen müssen, sagen wir, einen Tag mehr Aufwand haben, und der Kostenplaner spart 5 Tage Aufwand durch das, dann ist das unternehmerisch, macht das Sinn, dann haben wir 4 Tage gespart. Wenn jetzt aber nur, also die Abteilung, die mehr Aufwand hat, wird das nicht von sich aus pushen, weil sie haben ja mehr Aufwand. Warum sollten sie das machen? Sie müssen doch effizient sein.
Absolut.
Und wenn die Abteilung nebendran kommt und sagt, hey, macht doch das für uns, dann haben wir es einfacher. Das kann auch ein bisschen schwierig sein. Und wegen dem ist es mega wichtig, dass man eben gesamthaft unternehmerische Strategie hat, wo man eben das erkennt, hey, schau, unter dem Strich macht Sinn, auch wenn man einen gewissen Aufwand Verlagerung, Umlagerung haben. Aber am Schluss die Umsetzung muss von unten raufkommen. Die Leute, die es im Alltag anwenden, die müssen mitreden, die müssen mitgestalten. Und du hast gefragt, wegen messbarer Effizienzsteigerungen. Das ist im Bau tatsächlich nicht so einfach, nicht so trivial, wie ich jetzt das Rechenbeispiel gemacht habe mit der Mengenermittlung. Und gleich gibt es Indikatoren. Also ich war auf einer Baustelle von einem Baumeister. Die haben modellbasiert das ganze gebaut von aussen. Also komplett nur Modell gehabt. Und da habe ich den Polier gefragt dort. Und die Leute auf der Baustelle und auch der Polier, das sind oft sehr bodenständige Leute, wo die haben den Job zu erledigen dort aussen. Oder denen ihr Job ist nicht etwas digital zu machen. Denen ihr Job ist es auszubauen. Und da habe ich ihn gefragt, hey, wenn das nächste Projekt kommt, du hast die Wahl. Nimmst du Modell oder nimmst du Plan? Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, ja, vor 2 Jahren hat die Plan verlangt. Und heute würde ich Modell verlangen. Und das ist jetzt nicht eine 1:1 Rechnung, wo du kannst sagen, ja, hey, so viel ist er effizienter geworden. Aber wenn jemand, der einen Job zu erledigen hat für aussen, nachher sagt, hey, ja, ich greife auf die digitalen Hilfsmittel zurück, dann ist es für mich schon ein gewisser Indikator, dass dort so eine gewisse Schwelle erreicht ist, wo man mindestens gleich effizient ist wie mit der alten Arbeitsweise. Und der aber noch viel Potenzial rum ist, wo man noch ausschöpfen kann.
Ich würde noch gerne der Verständlichkeit haben. Du hast verschiedene Sachen erwähnt. Einfach schnell, wenn man von Top-Down-Ansatz redet, dann redet man quasi im hierarchischen Sinne von der Chef gibt vor und der Mitarbeiter führt aus. Und wenn man von einem Bottom-Up redet, dann ist das der umgekehrte Weg. Das heisst, der Mitarbeiter sagt, hey, jetzt sollten wir das machen. Einfach der Verständlichkeit halber. Und ich glaube, es ist richtig, du hast ja vorhin angesprochen, ja, für gewisse gibt es einen Mehraufwand, für gewisse gibt es einen Mehrwert, also, oder Minderaufwand. Ich denke, Unternehmer ist auch da wieder Pareto-Prinzip 80-20, oder? Man kann nie oder man wird nie oder in den seltensten Fällen alle können zufriedenstellen mit einer Digitalisierung oder mit einer Einführung von irgendetwas. Aber die Masse, 80%, denke ich, das ist anzustreben. Und ich glaube, und das ist schon in einer Veränderung, stellen wir uns immer wieder bewusst oder unbewusst die Frage, und das ist nicht nur in einer Veränderung, sondern das ist allgemein auch in einem Kaufen so, was heisst das für mich? Also was bedeutet das für mich? Was kommt auf mich zu, wenn jetzt das Tool eingeführt wird? Eben, eine Stunde mehr Aufwand. Okay. Und nachher geht es darum, okay, ich habe jetzt das Bewusstsein und was mache ich jetzt damit? Also wie werde ich abgeholt von demjenigen, der das Projekt anstößt? Ich denke, das ist ein ganz essentieller und auch statistisch gesehen wichtiger Punkt, dass man da nicht einfach sagt, eben nochmal da, das Wort Top-Down, es wird einfach so gemacht und du musst es nutzen, sondern mehr wirklich die Leute versuchen mitzunehmen, zu involvieren, zu beteiligen, informieren, Kommunikation. Kommunikation ist das Wichtigste in einer Veränderung, das Wichtigste. Wenn das nicht gemacht wird, dann ja, sieht es wieder so gut aus.
Dann wird es richtig schwierig, ja. Und gerade bei den Leuten, die nachher konfrontiert sind mit dem, oder das hat auch immer wieder geheißen dann beim Thema, so ja, die Widerstände, die Menschen sind das grösste Problem, wo ich nicht einverstanden bin, wo ja. Es ist ganz ein schmaler Grad zwischen, wenn jemand wirklich das anwendet und sagt, hey, es ist nicht gut, ist ganz ein schmaler Grad, so muss ich finden, ist jetzt einfach die Routine noch nicht da, braucht es jetzt einfach nur ein, zwei Projekte und dann kommt das zu fliegen, oder ist das Problem, oder ist das Problem, dass es wirklich einfach ein Zeichen ist, was man da macht, und das gibt es nämlich auch, und dass man dort jedes Mal wieder hinlässt und eben die Kommunikation führt und immer wieder neu beurteilt, hey, hakt's bei den Leuten, die es anwenden, oder sind einfach Prozesse zu kompliziert, ist das Tool zu kompliziert, ist es nicht praxistauglich, das ist eine extrem wichtige Aufgabe, um das permanent reflektieren und dass alle auch her zu sich selber sind und auch die Person, die es vielleicht vorbereitet und hat und implementiert, muss sagen, hey, ja, es ist einfach noch nicht so ausgereift, dass es die anderen können anwenden und die sich vielleicht zuerst querstellen, dass die sich auch reflektieren und so, hey, ist es wirklich so, dass es ein Zeichen ist oder muss ich mich einfach noch ein bisschen daran gewöhnen, oder? Velofahren, das kann man auch nicht das erste Mal, wenn man aufsteigt, aber irgendwo braucht man den Glauben und das Potenzial, die Chance, wo man sieht, oder? Und dort braucht es, wie du sagst, sehr gute Kommunikation und permanent oder gegenseitig, dass man das abholt.
Gibt es denn eigentlich aufgrund von BIM irgendwelche datenschutzrechtliche Themen, die man muss beachten
muss? Ja, das ist immer wieder ein Thema. Und das wird vor allem dann, wenn's sehr vernetzt wird und sehr viele Leute können darauf zugreifen, wird es natürlich umso wichtiger. Und das ist eine grosse Herausforderung, dass man das löst, weil man will ja die Daten in diesen Projekten, in diesen Modellen möglichst allen zugänglich machen. Mhm. Weil eben an einem Bau, gerade an einem grösseren Projekt, sind hunderte Leute jeweils beteiligt, oder? Wenn es wirklich auf die Baustelle rausgeht nachher. Und man muss wie allen die Möglichkeit geben, dass sie auf die Daten zugreifen können, wenn sie die Informationen brauchen. Und gleichzeitig kann man das nicht einfach auftun, vor allem wenn nachher alle Daten von allen Gebäuden irgendwo rumschwirren. Was wird nachher mit dem gemacht? Also das ist sicher ein grosses Thema. Im Moment würde ich aber sagen, dass in den meisten Projekten eher noch die Herausforderung sind, dass man mal anfängt, mit Modellen und Daten
vorne
zu arbeiten. Ja, genau. Und dass man überhaupt so gute Daten hat, dass jemand etwas damit anfangen
okay. Vielleicht noch schnell für mein Verständnis. Wenn du hast vorher das Beispiel genannt vom Polier. Und ob digital oder 2D mit dem Plan. Aber jetzt gehe ich mal, oder versetze ich mich mal in die Situation, wenn man ja tut einlegen. Also einlegen ist ja quasi, man hat Unterarmierung, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber man hat ja die Unterarmierung, dann kommen ja die Heiziger, Sanitär, Elektroinstallateure, dann werden die Rohre verlegt und so weiter und so fort. Und nachher gibt es Oberarmierung und dann wird betoniert, also Decke, je nachdem, aus welcher Sicht man das betrachtet, entweder ist es Decke oder es ist der Boden in dem Sinn, oder? So. Und wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Also, den Plan hat man ja immer noch in der Hand oder hat man ihn eben dann nicht mehr in der Hand, weil er digital ist?
Also, wir haben ihn wirklich nicht mehr in der Hand.
Also, man läuft mit dem iPad auf der Decke rum, so.
Es gibt Szenario iPad auf der Decke. Gerade bei den Baumeistern haben viele einfach so digitale Planhäuschen, wo sie nachher ein grosses Screen drinnen haben, wo sie dort die Daten abrufen, die Modelle abrufen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Laser zu arbeiten. Also wenn du irgendeine Dose oder so willst setzen, dass du eigentlich oder Bohrlöcher oder so, dass du das eigentlich mit dem Laser ansteuerst und nachher siehst, ah, dort muss ich bohren. Und
das ist ja jetzt crazy, das ist ja...
Ja, aber wir haben auch, man spürt auch schon ein bisschen die Herausforderung, oder? Gerade beim Bauwuss. Also, hast du ein iPad, ja, wo gehst du mit dem hin, wenn du es nicht gerade brauchst?
Vor allem, wenn es schifft, also wenn es regnet.
Genau. Es ist nass, es ist kalt. Wo gehst du hin mit dem iPad, wenn es gerade nicht brauchst? Dann das digitale Planhäuschen, das ist ein bisschen grösser, also irgendwo 60, 70 auf 1,20 Meter oder so.
Barackenmässig, sorry, wenn ich jetzt da gerade reingrätsche. Ist das so barackenmässig? Also wie ich kenne das Planhäuschen, das sind ein paar Holzlatten und ein Dach und fertig, oder? Also das ist nicht ein riesen Ding.
Also von der Grösse etwa so, einfach, dass man es komplett schliessen kann und dann ist nachher ein Rechner und ein grosser Bildschirm und eine Maus und alles, ja. Aber das ist nachher ein Ort, oder? Das kannst du nicht schnell mitnehmen. Und das mit dem Laser hat doch auch schon einige Abhängigkeiten, dass du musst einen Laser haben, du musst Leute haben, die das können einsetzen können. Du musst ja auch Daten haben, dass du das kannst einsetzen. Also es ist schon nicht ganz trivial, dass es dann wirklich funktioniert. Und es gibt einfach bei den Plänen auch gewisse Vorteile. Also das kann man durchaus auch sagen. Wegen dem gibt es auch Baumeister, die klar sagen, hey, eine hybride Lösung ist gut. Also gerade die Armierung einlegen funktioniert sehr gut 3D, aber es gibt Sachen, die einfach 2D noch besser sind. Und ich glaube, da ist mega wichtig, da habe ich meine Meinung auch ein bisschen revidieren. Also 2D-Pläne sind für mich lange sehr schlimm gewesen und ein No-Go. Und heute sage ich, wenn im 2D-Plan ein 3D-Modell zugrunde liegt und der 2D-Plan einfach eine Output-Form ist, dann kann ich mit dem leben. Dort, wo es eben schwieriger wird, ist, wenn zuerst 2D geschaffen wird und dann baut man noch das 3D-Modell drauf auf und dann hat man teilweise unterschiedliche Stände drin und muss das nachher pflegen. Das ist schon eher eine schlimme Geschichte, weil man dort die Datenqualität nicht reinbringt. Aber wirklich ein Plan aus einem 3D abgeleitet im richtigen Moment kann durchaus noch das richtige Werkzeug sein für gewisse Arbeiten.
Okay. Und das heisst in dem Fall auch, dass ich ja nicht nur Zeichner und Architekt und all zusammen, wo ja das Tool oder das BIM nutzen muss, schulen oder mitnehmen, sondern auch die Leute, die das einsetzen draussen. Also sprich, die dann nachher das umsetzen, die müssen ja das auch können umsetzen und handhaben. Und dort gesehen
absolut
fast,
richtig.
Weil dort kommen noch sprachliche Barrieren dazu. Also ich sehe da schon, da sehe ich fast die grössere Herausforderung jetzt aus meinem Verständnis heraus.
Also es ist genau so, oder? Am Schluss, wenn man wirklich mit Modellen arbeiten will und das durchgängig irgendwo einsetzen, dann betrifft es früher oder später jede Person, die am Bau beteiligt ist. Und das macht es auch richtig schwierig nachher, oder? Und ja, jetzt ist die Frage, ja, sagt man, hey, look, wegen dem wird es nie funktionieren, oder es ist so eine Hürde, die man nicht nehmen kann, oder wie geht man mit dem um, oder? Ich glaube, es ist wichtig, dass das Bewusstsein rum ist. Man darf das nicht einfach wegreden und sagen, ja, es geht ja schon. Es ist da und es ist eine Herausforderung. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, das Wort zu nehmen, bewusst anzugehen. Und eben bewusst auch die Schritte zu wählen, bewusst auch Druck rausnehmen, zu wissen, hey, look, wir nehmen nicht alle von heute auf morgen mit. Aber eben, wie gehen wir strategisch an? Wie kommen wir dort hin, dass wir so arbeiten können? Und auch gerade aus unternehmerischer Perspektive, wie können wir für uns intern einen Prozess schaffen, wo wir immer so können schaffen. Oder das ist auch ein Thema, wenn der Polier eine Baustelle hat so und dann kommen wieder 5 Baustellen, wo er nie ein Modell bekommt, weil es einfach nicht rum ist, dann muss er wieder mit dem Plan arbeiten und dann kommt er in 5 Jahren wieder ein Projekt, wo er dann wieder mit dem Tablet und allem soll können umgehen.
Ja,
dann hat er das alles wieder vergessen. Oder? Und dass man da wirklich innerhalb von der Firma schaut, hey, wie bringen wir Stabilität hin, wie gehen wir auf den Weg und nachher eben, dass sich die Projekte auch finden, wo die Kompetenz rum sind. Wegen dem sage ich auch, Schlüsselkriterium für mich ist digitale Kompetenz ein Schlüsselkriterium. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem Planer oder einer ausführenden Firma, wo die Kompetenzen hat oder nicht, dann will ich das gewichten, weil es ist entscheidend, ob es funktioniert oder nicht nachher.
Mhm. Ich sehe eben auch noch eine andere Herausforderung, ganz ehrlich. Ich weiss nicht, wie es in den anderen Bauprüfen ist, also ob jetzt Maurer oder Sanitär und so weiter und so fort, Stromer. Mit den Lernenden, aber heutzutage wollen ja tendenziell weniger Jugendliche oder immer weniger Jugendliche irgendwelche Bauprüfe machen. Also Maurer kann man vorstellen, dass das Tendenz eher sinkend ist. Auch wenn es braucht, das wird jetzt da gar nicht irgendwie debattieren, sondern das braucht es. Wir brauchen nach wie vor handwerkliche Leute und Personen und Lernende. Aber wenn das ja auch nicht stattfindet, dann kommen wir so, weil die Jugendlichen, die wachsen ja mit der ganzen Digitalisierung, mit dem Handy, mit dem Internet, mit all dem Zeug wachsen sie ja auf. Also sie bringen natürlich schon ein gewisses Bewusstsein mehr mit. Aber wenn wir ja keine Lernende oder nicht so in dem Ausmaß Lernende haben, wie wir es eigentlich sollten haben, dann hat das wie, oder? Es zieht sich halt einfach viel mehr in die Länge, oder?
Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das haben wie auch gewisse Firmen erkannt, dass eben auch für Nachwuchsförderung oder auch Gewinnung, dass der digitale Weg dort auch in der Kommunikation bewusst kann eingesetzt werden, wenn man dort irgendwo eine Vorreiterrolle einnimmt oder eben die Leute eine Firma verbindet mit dem, dass das auch Jugendliche kann anziehen. Wir haben einen Kunden von uns, das war extrem spannend gewesen. Dort haben, das ist nicht so ein grosses Architekturbüro, das sind nur 6 Leute, eine Inhaberin und ein Inhaber, die das führen. Und dann sind wir in der Sitzung gewesen und die Jungen dort haben klar gesagt, hey, look, wenn wir diesen Weg gehen, dann ist das für uns ein Argument, um da bleiben. Weil wir wollen das, wir finden das cool und wenn wir da etwas lernen können und uns weiterentwickeln, dann ist das für uns ein Argument, um das zu machen. Und dort haben eigentlich die Jungen zuerst Feuer gefangen und haben das wollen machen. Und die Inhaberin haben dort nachher mitgezogen und gesagt, okay, das machen wir. Und inzwischen sind es Feuer und Flamme, also die haben wie die Schwellen überschritten. Und jetzt hat das auch gewisse Ausstrahlungskraft für das Büro, oder? Das wird nachher auch in der Schule erzählt und so, hey, schau, wir machen das so. Und dann kommen da ganz viele Facetten plötzlich in das Thema rein, oder?
Also Perspektiven und Weiterentwicklung natürlich auch, oder? Auch für die Person, aber auch für die Unternehmung, oder?
Ja, genau.
Ja, Jeremias, ich würde das ehrlich gesagt auch gerade als Abschluss nehmen und dir noch das letzte Wort geben, wenn du irgendetwas, das muss nicht im BIM-Segment sein, das kann irgendetwas sein, wo dir gerade unter den Nägeln brennt, möchtest du Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben?
Ja, was mir gerade spontan in Sinn kommt, ich wollte motivieren, zum den Weg angehen. Und wirklich der beste Moment für den ersten Schritt ist jetzt. Und da muss nicht gross sein, aber heute anfangen mit dem ersten Schritt und das Thema angehen, weil es ist entscheidend. Und ja, man muss irgendwann anfangen, sich auf den Weg machen.
Danke. Mach noch eine Werbung für dich und für Evolut.
Ich selber. Ja, alle Firmen oder alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Baubranche unterwegs sind, planende, ausführende, die mit dem Thema konfrontiert sind, vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber wissen, hey, es ist relevant. Wir dürfen da wirklich auf einen grossen Erfahrungsschatz darauf zurückgreifen, dürfen auch auf zufriedene Kunden zurückgreifen, die das auch in Testimonials bestätigt haben. Also gerne das Telefon, schauen wir es an und wir sagen, kommt schon gut. Gehen wir es an.
Sehr gut. Wie kann man dich erreichen oder kontaktieren?
Ich bin aktiv auf LinkedIn. Also dort vernetzen macht sicher Sinn. Da bekommen wir auch ein bisschen mit, über was wir so ein bisschen machen. Da haben wir eine Webseite www.evolut.swiss und dort sind nachher auch Kontaktdaten mit E-Mail und Telefonnummer. Oder über LinkedIn schreiben. Genau.
Sehr gut. Jeremias, das werde ich alles noch in die Show Notes einpacken. Ja, an dieser Stelle wünsche ich dir ganz einen schönen Tag noch.
Danke vielmals.
Merci fürs Gespräch.
Danke dir fürs Gespräch und einen schönen Tag. Ciao, Stefan.
Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Wie du den kannst bewerten? Auf Spotify gehst du neben dem Zahnrädli von den Einstellungen, drückst auf die 3 Pünktli und kannst die Show bewerten oder unten dran kannst du die Show teilen. Bei Apple Podcast kannst du das ganz einfach, indem du auf die Folge gehst und dann nachher zum Erstaunen kannst du die 5-Sterne-Bewertungen entsprechend einreichen und auch einen Text einschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.